Antenne Brandenburg.
Hallo Brandenburg.
Ja, auf diesen Gast habe ich mich wirklich lange gefreut. Axel Aki Bosse, Gitarrist und Songschreiber und vor allem Sänger. Vielen von uns ist er bekannt durch großartige Songs wie diese hier.
Das war die schönste Zeit.
Die schönste Zeit.
Weil alles dort begann.
Die schönste Zeit.
Ist das nicht herrlich? Lieber Axel Bosse, willkommen. Ausgeschlafen, fit und befrühstückt, sonst schmiere ich uns noch ein paar Brötchen.
Ich frühstücke überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich freue mich dann irgendwie einfach immer mehr aufs Mittagessen.
Nicht mal eine Kleinigkeit irgendwie so morgens, dass man so ein bisschen in die Pötte kommt?
Nee, ich halte das auch so mit Sven Regner. Das ist einfach, diese Frühstücker, ich kann es nicht. Genau. Also wenn ich das mache, dann muss es eine riesengroße Ausnahme sein und ein ganz wichtiger Anlass.
Sonntagvormittag, heute mein Gast Bosse, Vorname Axel, Spitzname Aki, geboren in Braunschweig, aufgewachsen in Hemkenrode, 242 Einwohner, Landkreis Wolfenbüttel. Gibt es da eigentlich noch die Bushaltestelle mit dem eingeritzten Anarchiezeichen in der Dorfstraße?
Ja genau, ich hab das damals original in die Bushaltestelle gemacht und ich glaube, dass die auch steht. Man muss sagen, dass so die Infrastruktur hat sich wirklich einiges getan bei uns in der Region. Damals gab es eben, wie gesagt, einen Tante-Emma-Laden und den kleinen Zigarettenautomaten und dann hat man immer an der Bushaltestelle abgehangen. Tankstelle hatten wir nicht, sonst hätten wir da rumgehangen. Und ansonsten ist das schon so ein Dorf gewesen, wenn einer geboren wird, dann wird gesoffen und wenn einer stirbt auch. Genau, also jeder kennt sich. Das ist schon eine ganz, ganz süße Gemeinschaft da.
Waren Sie früher auch so ein bisschen der Anarchist im Dorf oder in der Familie vielleicht?
Ich habe auf jeden Fall schon sehr früh angefangen, in meiner frühen Pubertät so andere Musik zu hören. Ich habe dann irgendwann, hatte nicht so sehr viel Verbündete auf dem Dorf, kann man sagen, in meinem Alter. Das war immer schwierig. Und ich hatte ganz, ganz viel so Phasen, ne? So pubertäre Phasen. Also eine Esoterik-Phase, eine Hip-Hop-Phase, eine Punk-Phase. Dann kam irgendwann Kurt Cobain, dann war das eher so Emo. Ja. Und genau, das habe ich alles durch. Genau. Aber am Ende, ich merke das ja gerade auch so bei den Freunden und Freunden meiner Tochter und bei meiner Tochter selber, so die ist so 13, hey, so ist das Leben, ne? Da sprießen die Hormone und alles passiert so und alle sind ganz verwirrt. Und das ist ja eigentlich so wunderschön auch an der Zeit, dass man sich da so findet, dadurch, dass man ganz viel ausprobiert.
Sie waren auch ein sportlicher Junge damals, haben Tennis gespielt und Fußball. Was konnten Sie da besser?
Ich glaube, ich war überall immer so ganz gut. Bei mir ist erstaunlich, dass ich glaube, ich kann alle Sportsachen irgendwie so, dass viele Leute denken, dass ich mal ein halber Profi war. Mhm. Aber ich habe nie was so richtig, richtig gut gemacht. Aber ich kann ganz viel. Also wenn man mir einen Tischtennisschläger gibt, dann kann ich gegen jemanden spielen, der das wirklich gut spielt und das funktioniert. Aber trotzdem war ich jetzt nie so... Ja, weiß ich nicht. Also es gab immer wichtigere Sachen in meinem Leben als Tennis, Fußball und weiß ich nicht.
Aber Sie haben in der Niedersachsenliga gespielt, oder?
Habe ich wirklich, ja, habe ich wirklich. Genau. Aber ich war dann irgendwann zu klein und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wurde es mir irgendwann auch so ein bisschen von der Personalie her so ein bisschen zu trist. Also genau, da habe ich dann doch meine Band netter gefunden.
Und wie sieht's mit Tennis aus? Da noch was machbar?
Ja, also ich bin gerade immer noch verabredet mit der Andrea Petkovic, das ist meine Lieblingstennisspielerin.
Okay, verabredet.
Genau, die besuche ich manchmal. Und schau mir an, wie die spielt. Und es ist schon so, dass ich jetzt hier gerade in Hamburg am Roten Baum so kurz vor dem Turnier gespielt habe und ich habe langsam mal wieder ein bisschen Bock auf Tennis. Bin jetzt schon ein bisschen alt, aber der Wumms ist auf jeden Fall noch da.
Wow, Tennis, mein Stichwort. Zu dieser Zeit waren Sie auch Schlafwandler. Immer bei zunehmendem Mond haben Sie komische Dinge gemacht und davon gibt es sogar Filmaufnahmen und die haben auch so ein bisschen mit Tennis zu tun, richtig?
Genau, ich war irgendwann mal Balljunge beim ATP-Turnier in Braunschweig und habe dann in einer Nacht eben von Bällen geträumt. Und mein Vater hat dann eine VHS-Aufnahme von mir gemacht, wie ich auf meinem Hochbett sitze und schreie, wo sind die Bälle?
Aber wirklich schlafwandelt, ja?
Ja, ja, genau. Also ich habe das immer noch so bei zunehmendem Mond, drehe ich irgendwie so ein bisschen durch und manchmal laufe ich dann durch die Gegend oder so. Aber ich fasse jetzt nicht in Steckdosen, alles ist gut. Aber genau, da bin ich schon so ein bisschen empfindlich.
Kleine und gemütliche Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Schon ganz bald gibt's nämlich Bosse live im richtig kuscheligen Rahmen. Wir starten am 28. September unsere Wohnzimmerkonzertreihe und Bosse macht den Anfang und kommt zu Ihnen in die Schorfheide, Märkisch-Oderland oder Elbe-Elster. Kein Stadion, keine Konzerthalle, kein Club. Club. Es gibt Bosse live im Wohnzimmer. Axel, wie besonders ist denn so ein Konzert für Sie im ganz kleinen Rahmen, so auf Tuchfühlung?
Es ist super besonders. Es gibt eben keine Band, hinter der ich mich verstecken kann. Es gibt eben einfach wirklich nur ein Piano, die Gitarre und zwei Stimmen. Ach, also ich habe das hier und da schon mal gemacht. Das ist immer toll, weil die Songs sind dann eben so roh, dass glaube ich, die Leute dann vor allem merken, wie sowas überhaupt entsteht. Und ich erzähle eine Menge Geschichten, warum so ein Song überhaupt entstanden ist. Dann ist es vor allem toll, weil man einfach wirklich dann so dicht aneinander ist und sich einfach besser kennenlernt, als wenn man jetzt im Club spielt. Ne? Und dann freue ich mich schon aufs Buffet und auf die Leute. Ja.
Kommen da vielleicht so ein paar Erinnerungen an Saarbrücken auf? Bei den ersten Konzerten, da waren es ja auch nicht mehr als 8 oder 10 Leute. Oder?
Genau. Also so im kleinen Rahmen habe ich offenbar viele Erfahrungen gesammelt, sagen wir mal so.
Sie sind bekannt dafür, unglaublich nahbar zu sein. Da werden Journalisten zum Interview auch mal eben von Ihnen abgeholt. Da gibt's den Interviewtermin nicht im schicken Sterne-Restaurant, sondern auf dem Campingplatz an der Elbe. Fans lassen sich Textzeilen von Bosse tätowieren oder bitten darum, dass Bosse der Liebsten den Heiratsantrag überbringt. Wie wichtig ist Ihnen denn Fankontakt?
Also der Fankontakt ist, ja, also das ist ja ein menschlicher Kontakt. Und ich habe wirklich Glück gehabt, dass ich nicht so distanzlose Fans habe. Also meine Musik wird jetzt, also bei ganz vielen Hip-Hopern, die ich kenne, da wird dann vor der Tür gezeltet und die Jungs und Mädels fangen an zu weinen und flippen aus. Bei mir ist es ja alles immer sehr, sehr auf Augenhöhe. Ne? Das heißt, wenn mich jemand anspricht, dann sind es meistens nette Leute, die haben dann Kinder zur Musik gezeugt oder sich auf dem Konzert kennengelernt. Wenn sich jemand ein Tattoo macht, das passiert einigermaßen häufig sogar, finde ich das immer noch krass. Das ist ja was für immer bleibt. Außer man will 2 Jahre später lasern. Ansonsten ist es schon Wahnsinn, denke ich dann manchmal, das, was ich mir so aus meinem Kopf rausbrüte, was das so mit den Leuten macht, ne? Und dass das denen wichtig ist. Und das ist natürlich eine große Freude und auch eine große Ehre.
Stimmt das wirklich, dass es Fans gibt, die ihre Kinder, die nach dem Konzerten gezeugt wurden, auch Bosse genannt haben?
Ja, gibt's wirklich. Also es ist gerade nämlich im Wedding jetzt gerade gestern wieder ein kleiner Bosse geboren worden.
Wahnsinn.
Und genau, da kriege ich dann immer, ich hab wirklich auf meinem Rechner und eine Festplatte voll mit Tattoos, Kindern und genau, das ist alles fein beschriftet. Das ist für die Ewigkeit.
Da bin ich mal gespannt, was nach dem Wohnzimmerkonzert passiert.
Oh ja, hoppla. Ja, wie gesagt, aber also da muss man schon sagen, was auf dem Wohnzimmerkonzert passiert, das bleibt doch auf dem Wohnzimmerkonzert. Wie gesagt, da darf sich gerne näher gekommen werden, das ist in Ordnung.
Gibt es denn einen Wunsch, den Sie an Ihre Gastgeber hätten? Sowas wie vielleicht selbstgemachten Käsekuchen, den Sie unglaublich gerne mögen oder vielleicht Himbeerlimo eisgekühlt?
Ganz ehrlich, ey, was mir total wichtig ist, ist, dass die sich total locker machen. Also das ist wirklich, also kein Pipapo. Alles ist gut. Wir kommen da vorbei. Ich freue mich total. Es wird mega entspannt. Sie sollen einfach ein paar Freunde einladen und dann machen wir uns einen guten Abend.
Der Mann, der Ihnen mit seinen Songs sicher schon durch die eine oder andere Krise geholfen hat. Manche davon ja passen auch ganz wunderbar zu Liebeskummer. Axel, Sie sind jemand, der Brandenburg ganz gut kennt. Und zwar aus der Zeit in Berlin vor Jahren. Wenn die Stadt da mal zu eng wurde, ging es raus in die Parks von Potsdam und die Wälder drumherum mit Kaffee und Kippe. Es gibt auch einen Song, der heißt Alter Strand, da ist von Potsdam am See die Rede. Eine wahre Geschichte, in der es darum geht, sich auch nach Jahren, in denen man sich aus den Augen verloren hat, beim Wiedersehen in selbige schauen zu können, richtig?
Genau, um diesen Moment geht's. Und am Ende geht's aber auch ums Saufen.
Punkt.
Punkt.
Nochmal zurück nach Brandenburg. Sie kennen sogar die Kraniche von Linum. Und da habe ich sehr gestaunt. Wie kommst du denn zu diesem Wissen? Weil das weiß ja nicht jeder, der nicht unbedingt in Brandenburg wohnt.
Na, also ich war eine Zeit lang in Japan. Und der Kranich ist einfach ein Glückssymbol und ein Zukunftssymbol in Japan, ziemlich wichtig. Und ich bin immer schon großer Kranich-Fan. Also ich finde so den Flug der Kraniche, was die so abreißen da in der Luft und wie die dann so ankommen und dass die dann in Linum direkt dort auch landen, weil es da eben dieses Moor gibt, dann stehen ja. Die da mit ein oder zwei Beinen, dass der Fuchs sie nicht holt. Und ich fand Linum immer schon krass, weil wenn die eben abends da reingeflogen kommen, dann ist der Himmel eben dunkel, ne? Weil das eben so viele Tiere sind. Fand ich immer schon interessant und dann habe ich eben mein Album so genannt, eben eine Mischung aus Japan und diesem Vogel, den ich gut finde. Zugvögel finde ich im Allgemeinen 1A.
Oh, da sammeln Sie gerade ganz viele Punkte hier bei uns in Brandenburg. Auch Frankfurt an der Oder kann oder muss man mit Ihnen in Verbindung bringen. Zuallererst natürlich durch den Song mit Anna Loos, Frankfurt. Und besonders spannend die Geschichte dahinter. Frankfurt und die Region um die Oder waren Ihnen ja schon länger bekannt, ne? Familientechnisch.
Genau, also meine Oma väterlicherseits kommt von dort, Niederjeser. Und es ist ganz schön, ich habe jetzt gerade auf dem Helene Beach Festival in Frankfurt-Oder gespielt und habe mich dann eben ins Auto gesetzt und bin dahin gefahren nach Niederjeser und habe eben, das ist ein ganz, ganz kleiner Ort, und habe da eben das nicht mehr existente Geburtshaus meiner Oma besucht, aber mir vor allem die alte Ecke angeguckt, wo mein Vater früher gespielt hat. Das ist die Verbindung. Das heißt, wir haben früher aus Braunschweig einigermaßen häufig rüber gemacht und durften wir und haben dann da eben auch Weihnachten gefeiert und so.
Ach schön.
Das ist eben mein, genau, das ist eben mein Kontakt. Also die eine Hälfte kommt schon da aus Frankfurt.
Mhm. Und wo wir gerade so gemütlich in Brandenburg sind, dann noch Kremeln. Denn hier haben sie den Videoclip zu Hallo Hometown vom neuen Album Alles ist jetzt gedreht oder vom aktuellen Album, muss man sagen. So neu ist es ja nicht mehr. Was hat denn Kremeln für Bosses Videoclip so interessant gemacht?
Na, also wir haben da sogar zwei Videos gedreht. Ich warte auf dich und Hallo Hometown. Katja, genau, meine Regisseurin, ist in Kremeln geboren. Ihre Familie ist da. Mhm. Und für uns, ich habe alle meine Videos bis jetzt, außer die im Ausland, in Brandenburg gedreht. Das liegt daran, weil das Kamerateam in Berlin ist und man dann immer guckt, dass man da hinfällt, wo es schön ist, ne? Und wo man irgendwie in Ruhe drehen kann. Und das war für uns, gerade so was Natur und so angeht, immer Brandenburg. In Kremeln war es eben gut, dadurch, dass sie da so gut connected ist, hat eben sowohl der Fußballverein als auch die Damen-Tanztruppe, die standen dann immer direkt zur Verfügung, weil immer irgendeine Cousine von der da irgendwie im Start war. Und genau, und dann haben wir das so gemacht. Und auch für Bjarne Mädel war es gut.
Genau,
der wohnt ja auch in Berlin.
Ja.
Ist dann eben eine halbe Stunde dahin und dann ist man eben da und man ist aber trotzdem nicht in Berlin, was mir immer einigermaßen wichtig ist.
Frühstück ist nicht seins, haben wir gelernt. Brandenburg kennt er bestens und ja, beim Tennis macht er noch immer eine gute Figur. Axel, Sie sind jemand, der gerne über den berühmten Tellerrand schaut. Sie haben vor 7 Jahren eine Zeit lang in der Türkei gelebt, eine Auszeit genommen, auch wegen einer Kehlkopfentzündung damals, glaube ich. Sie haben die Familie Ihrer Frau besser kennengelernt. Was mich interessiert, wie wichtig ist Ihnen denn der Umstand, sich mal rauszunehmen aus dem Leben, das Sie leben?
Ah, ich finde es so wichtig. Also es ist schon so, dass ich eigentlich in so einer Art Blase dann teilweise auch lebe. Also so diese Tourblase und Promotionblase. Und da geht es dann immer ganz, ganz viel um mich. Und es hat aber auch immer viel mit Drucksituationen zu tun und viel so darum, auf den Punkt da zu sein. Also sagen wir mal, für mich so immer noch das Stressigste, einfach so ein Fernsehauftritt, bei dem man dann wirklich live spielt, ja, wo man dann einfach den ganzen Tag wartet, bis man dann irgendwann die 3 Minuten 40 hat. Und genau dann aber auch irgendwie gut sein muss und toll sein will. Und irgendwann ist es dann einfach mal so gut, einfach das alles mal hinter sich zu lassen und auch keine Musik mehr zu hören.
Ach ja.
Und einfach mal nur so da zu sein. Und das mache ich einigermaßen häufig. Ich habe eben schon so unten an der Elbe in Hamburg einen Wohnwagen, wo ich dann einfach hinfahre. Ansonsten baller ich immer sofort in die Natur oder mache Städtereisen, um einfach mal wegzukommen von diesem ganzen Musikding.
Sie sind, glaube ich, der einzige Mensch, den ich kenne, der beim Joggen keine Musik hört. Stimmt das wirklich?
Es stimmt wirklich. Mein Tag sieht eben so aus, wenn ich zu Hause bin, ne, dann stehe ich morgens um 6.30 Uhr auf und ich mache um 7.15 Uhr meinen Rechner an und sitze am Klavier und arbeite. Und wenn ich dann natürlich um, weiß ich nicht, oft so um 12, 13 Uhr joggen gehe, dann bin ich eben total froh,
klar,
eben jetzt mal nicht ein Bum-Bum-Beat zu hören,
ja,
sondern einfach mal irgendwie die Bäume mir anzugucken oder irgendwie einfach bei mir zu sein.
Es gibt da noch was, das nach anstrengenden Arbeitstagen für Ablenkung sorgt, ist allerdings auch ein bisschen Arbeit. Sie haben einen Acker vor den Toren Hamburgs und pflanzen dort Radieschen, Bohnen, Mais, Kohlrabi und Fenchel an.
Ja, man holt sich immer das zurück, wo man herkommt, glaube ich manchmal, ne? Also ich komme, hinter unserem Haus war direkt ein Rübenacker und jetzt habe ich eben selber einen, so ist es manchmal so. Das hat mein Vater letztens zu mir gesagt. Ich meinte, ja, jetzt noch 2 Schweine, dann bist du wieder da, ne? Da, wo du herkommst.
Mussten Sie Ihre Frau überzeugen oder kam die Idee gleich gut an?
Also es ist eben schon so gewesen, dass als mein Kind auf die Welt kam, habe ich gedacht, ich möchte auf jeden Fall, dass du nicht ein Kind wirst, das jetzt denkt, dass die Karotte aus der Plastikverpackung kommt, so. Weil Plastik so Blödsinn ist,
ja,
steh ich einfach sowieso total auf Selbstversorgung und genau, einfach zu gucken, dass man da Sachen in die Erde tut und dass das dann wächst, das ist, glaube ich, ganz wichtig für Kinder, dass man sich darum auch kümmern muss und so. Das habe ich, da war sie 2 oder 3, da habe ich damit angefangen. Und seitdem ist das so und das funktioniert ganz gut.
Sie haben ja auch sonst einen grünen Daumen. Japanische Pflanzen haben Sie auch so ein bisschen angetan. Woher kommt denn die Liebe dafür?
Weiß ich auch nicht. Es ist irgendwie die Flora und Fauna, der bin ich irgendwie verfallen. Und die Botanik, ne? Und genau, sonst habe ich auch gar nicht so viel andere Hobbys, außer eben so ein bisschen Sport. Aber da habe ich manchmal sogar mehr Biss als bei der Musik.
Einfach, das ist doch toll.
Ja, genau. Also es gibt so 1, 2 Gartencenter und so Gärtnereien, die lachen sich kaputt, wenn ich komme. Dann sagen die, Alter, das kann nicht sein, dass du jetzt schon wieder hier bist.
Der Sänger Axel Bosse oder Aki, wie ihn seine Freunde nennen, früher allerdings Spitzname Mozart oder Mädchen. Woher kommen denn die Namen?
Na, ich habe irgendwann mit 11, habe ich mir die Haare bis zum Hintern wachsen lassen. Da war ich dann, glaube ich, so 12,5, 13, da war es. Also ich hatte immer schon so ein bisschen längere Frisur. Genau, und dann war es eben geschehen um mich. Also beim Fußball wurde ich immer Student genannt, obwohl ich noch nicht mal Abi habe. Als Schimpfwort einfach. Und dann Mädchen natürlich als Schimpfwort und Mozart natürlich dann lange Haare und Musiker.
Zu Fukuhila wie Andre Agassi damals?
Hatte ich von 4 bis 8, glaube ich. 4 bis 12.
Respekt, ja. Also das muss man erstmal durchhalten.
Ja, ja, doch. Also das war aber eher so wegen Pierlet Barski.
Sie nennen sich Musiker, seit Sie 12 sind. Was war denn das erste Instrument, das Sie gespielt haben?
Nein, das allererste Instrument war schon Schlagzeug und dann, aber stimmt gar nicht, das allererste Instrument war, ich glaube, ich hatte schon mit 3 Klavierunterricht. Also sehr, sehr früh. Mhm. Aber das erste Instrument, was ich gern gespielt habe, war Schlagzeug.
Sie sind mit 16 von zu Hause weg. Warum denn so früh und vor allem auch wohin?
Also schon so der Punkt, dass ich einfach dann viel zu viel Mofa gefahren bin, immer von meinem Dorf Richtung Braunschweig. Und das war dann immer so eine Stunde 15. Und ich habe eigentlich schon meine komplette Zeit ab 14 oder ab 13 im Proberaum verbracht. Also ich war in der Schule und bin nach der Schule dann in den Proberaum und habe dann da auch immer schon öfter gepennt, weil ich dann das Gefühl hatte, ich bin irgendwie nachts kreativer. Und ich hatte dann so 2, 3 Freunde, die das mitgemacht haben. Die arbeiten heute alle in anderen Berufen, aber damals waren die auf jeden Fall noch wirklich so, wir wollten das eben.
Ja.
Und dann war dann irgendwann klar auch für meine Eltern, dass ich jetzt, dass es jetzt irgendwie auch bald Zeit ist. Also ich stand dann schon so dermaßen auf eigenen Füßen und bin dann einigermaßen früh auch nach Berlin gezogen. Einfach auch wirklich wegen der Musik und weil ich Bock hatte auf große Stadt und auf mehr Leute.
Aber so wirklich Sorgen mussten sich ja die Eltern nie machen, denn sie haben sich auf eigenen Beinen durchs Leben geschlagen, sich als Jugendlicher mit verschiedenen Jobs über Wasser gehalten, als Backliner oder Merchandiser auf Festivals gearbeitet, in Cafés oder im Callcenter. Irgendwann wurde auch die Spitznamenliste erweitert. Sie waren dann mal der Ibiza-Aki. Wie kam es denn dazu?
Nein, es war dann so, dass ich mich damals, also ich glaube, es war so im Jahr 99, 2000, habe ich mich verliebt in Valencia, bin nach Valencia gegangen, es hat nicht funktioniert. Und dann hatte ich einen Kumpel, der gerade nach Ibiza gegangen ist mit seiner Frau. Und dann bin ich einfach zu denen. Und dann haben wir überlegt, was wir machen können. Und wir haben dann eben eine Firma aufgemacht, die Pools geputzt hat.
Wow.
Das haben wir zu zweit gemacht. Und Ibiza ist ja so eine Party, Hippie, ESO-Insel, so eine, irgendwie so eine verrückte Mischung. Das war ein gutes Jahr. Das ging am Anfang wirklich los mit 2 Mofas und ein paar Chlortabletten, ein paar Keschern und wurde dann aber einigermaßen schnell erweitert, dass wir dann auch den Hausservice mitgemacht haben und genau die Betten also bezogen haben. Ach, das war herrlich. Also mein Arbeitstag ging immer um 3 los, 3 Uhr morgens und war eigentlich dann auch um 10 Uhr fertig.
Der Musiker Bosse, den lernen Sie heute näher kennen, bevor er dann vielleicht Ende September in Ihrem Wohnzimmer live spielt. Das Wohnzimmerkonzert mit Bosse möglich gemacht von Antenne Brandenburg. Axel, wir haben ja gerade gehört, dass Sie eine ganze Menge Gelegenheitsjobs hatten in Ihrem Leben. Ja, wer so viel wie Sie in verschiedenen Jobs unterwegs war, der ist bestimmt auch wahnsinnig erfolgreich als Heimwerker. Sind Sie jemand, der sich im Baumarkt den Satz Betondübel holt und die Regale alleine an die Wand schraubt oder muss da jemand kommen?
Nee, da muss schon wer kommen.
Ehrlich?
Das ist die Wahrheit. Also ich bin einfach so, echt so 2 linke Pfoten. Ja, also jedem das seine, aber ich, ganz ehrlich, ich würde das wirklich gern können und ich weiß, dass es auch nicht so schwer ist, aber ein paar Sachen kann ich.
Ja.
Genau, also jetzt so ein bisschen rumdübeln, ja, das ist cool, aber ansonsten finde ich, sollten das immer Profis machen.
Mein Gast heute, Axel Bosse, der Mann, den wir nur als Bosse kennen, der sich seinen Erfolg von heute schwer und über die Jahre erkämpft hat. Die ersten kleineren Erfolge, die gab es im Partykeller der Eltern oder im Jugendzentrum Braunschweig. Können Sie sich daran noch erinnern?
Ja, sehr, sehr gut. Also ich von dem Jugendzentrum habe ich gerade erzählt, da war unser Proberaum, es war das B58. Da gab es ein paar Sozialpädagogen, die ich einfach heute auch immer noch auf meine Konzerte einlade, weil die auch dann wirklich schon so ein bisschen Elternersatz waren. Ne? Und ich habe so viel Zeit dort verbracht, dass ich glaube, es gibt keinen Platz, an dem ich mehr Zeit verbracht habe. So viele Jahre und so viele Stunden habe ich in so einem Proberaum gepennt, gerackert und geschwitzt und genau, und Party gemacht. Und ich wusste das, wie gesagt, sehr, sehr früh.
Den ersten Plattenvertrag, den gab es schon mit 17, damals mit der Band Hyperchild. Sogar in den Charts sind sie damit gelandet. Aber nach 2 Jahren war irgendwie trotzdem Schluss.
Ja, also das war damals ja schon so, wir kamen aus Braunschweig, das war Freundestruppe so, ne? Und eher so Schülerbandcharakter, sagen wir mal. Und dann irgendwann ging das einigermaßen schnell. Wir hatten dann in Niedersachsen so einen Bandwettbewerb, das haben wir damals sehr oft mitgemacht, irgendwie gewonnen und dann kam die Plattenfirma Sony und es gab einen ziemlich hochdotierten Wahnsinnsvertrag, den wir einfach auch sofort unterschrieben haben, bis uns dann eben irgendwann aufgefallen ist, dass die mit uns die ganze Zeit machen, worauf die Bock haben. Das heißt, das Ende des Liedes war, wir hatten irgendeine Coverversion, die keiner von uns aber irgendwie machen wollte. Wir haben andauernd im Mickey Mouse Club gespielt, wollten aber, wie gesagt, ja eigentlich zu Rock am Ring. Und genau, und wir waren immer pleite. Und dann haben wir uns immer gedacht, nee, irgendwie, ich glaube nicht, lass mal. Und dann haben wir das auch gelassen. Für mich war das so trotzdem eine gute Zeit, weil das einfach der Anfang der Dinge war. Also ich war dann irgendwie, ich kannte dann zumindest schon mal 3-4 Leute aus Plattenfirmen und habe dann eben einfach angefangen, mein eigenes Zeug zu machen.
Dann kam auch Berlin, ne? Und hier ging es im Grunde ja so richtig los. Die Zeit, wo das letzte Pulver in die Albumproduktion geschossen wurde, oder?
Das gehört ja alles mit dazu. Ich habe das Ganze nie angefangen, um irgendwie Geld zu verdienen und war mir immer dieser Unsicherheit bewusst, habe aber immer, wie gesagt, Wege gefunden, um auch Kohle zu verdienen. Also Nebenjob König war ich dann immer. So, ne? Und trotzdem hatte ich immer genug Zeit, um mich eben auch um die wichtigen Dinge im Leben zu kümmern. Das hat sich eigentlich wirklich erst geändert, als dann mein Kind kam, ne? Wo ich dann gemerkt habe, okay, also ich bin immer noch ein sehr unerfolgreicher Musiker. Ich arbeite irgendwie, das war dann schon in Hamburg, immer noch irgendwie am Hafen und mache irgendwas. Wenn es jetzt nicht funktioniert, muss man doch sich nochmal ausbilden lassen irgendwo oder keine Ahnung. Das war eigentlich der einzige Punkt in meinem Leben, an dem ich da einmal an diesem Lebensstil gezweifelt habe.
Mein Gast heute, der Mann, den man gerne mal als Deutschpoet bezeichnet. Einer, der es wie kaum ein anderer schafft, uns einen Spiegel vors Gesicht zu halten. Einer, in dessen Texten wir uns richtig wohlfühlen, ja, weil man sich eben wiedererkennt. Ne? Axel Bosse ist bei mir, wohnhaft in Hamburg, verheiratet, Vater einer Tochter. Die Tochter ist 13, haben wir gerade gehört. Kämpft im Kung-Fu-Verein, stimmt es?
Ja, die tanzt, die kämpft, die ist echt eine ganz gute Sportskanone. Hält sich ganz wacker.
Welcher Kampfsport ist denn ihrer?
Ich mache im Moment Krav Maga. Ansonsten bin ich, seitdem ich 12 bin, Kickboxer. Schon immer.
Ehrlich? Das war eigentlich erst so eine Spaßfrage. Jetzt kommt hier tatsächlich eine ernsthafte Antwort.
Nee, das mache ich ganz gerne. Also ich hab zu Hause auf jeden Fall einen Boxsack und so. Ich bin ich trainiere eben 1-2-3 Mal die Woche. Mache ich das, aber auch schon immer. Ich finde, das ist ein ganz schöner Ausgleich. Ich mag das ganz gerne, so Kopf und Körper. Das ist, manchmal habe ich dann auch das Gefühl, dass dieser Adrenalinkick und diese Konzentration, die habe ich dann oft, dann, wenn ich Musik mache. Und wenn das dann so weg ist, dann fange ich eben wieder vermehrt an mit diesen Sachen zu Hause. Ich glaube, so als kleiner Ausgleich einfach.
Also mit Ihnen sollte man besser keinen Stress haben.
Ich würde jetzt echt nie jemanden hauen, ey, wirklich nicht.
Das würde auch nicht passen, glaube ich.
Nee, echt nicht.
Ihre Tochter, die liebt Musik von Billie Eilish, meine übrigens auch, die ist auch 13. Was sagt denn Ihre Große zur Musik vom Papa?
Also ich hab immer so das Gefühl, dass in dieser Generation Kids, denen fehlt dann immer so sehr der Subbass. Ne? Also sie sind ja so aufgewachsen, Billie Eilish zum Beispiel besteht ja wirklich nur aus einem tiefen Bass und aus guten Songs. Mhm. Und ich freue mich eben einfach so sehr, dass es die gibt, weil ich finde, im Moment ist eben auch ganz, ganz viel schlimmes Zeugs und schlimme Leute unterwegs, die irgendwie Vorbilder sind für eine Generation. Und ich finde eben Billie Eilish, das ist jemand, den man wirklich so toll finden muss, weil die eine tolle Aura hat und aber auch für tolle Sachen steht. Und ich glaube, so gerade für die jungen Mädchen total wichtig ist, weil die einfach so viel Kraft hat und aber auch so viel Probleme und die auch damit umzugehen hat. Ansonsten mag meine Tochter meine Musik wirklich ganz gern.
Schön. Ihre Frau Aische hat früher als Model gearbeitet, bei MTV moderiert, hat als Schauspielerin gearbeitet, aber irgendwann hat sie gereicht und sie wollte etwas mit Sinn machen. Seitdem kümmert sie sich in einem Hospiz um sterbenskranke Kinder. Wirklich beeindruckend. Also unterschiedlicher könnten ihre Jobs ja kaum sein. Sind denn Tod und Abschied in ihrer Familie dann oft Thema?
Das ist schon Thema. Also meine Frau arbeitet wirklich in diesem Bereich Trauer, also gerade Kindertrauer. Ich ziehe davor meinen Hut. Natürlich ist es bei uns Thema, ist eher so ein Armbrustthema. Mhm. So wenn jeder so erzählt, wie der Tag so war und so, ja. Dann gehört das bei jedem einfach mit dazu. Ansonsten ist sie Autorin und schreibt eben vor allem Bücher über Trauer. Und also ich freue mich einfach so sehr, dass die eben aus diesem, sage ich mal, oberflächlichen Modelleben, was sicherlich auch so seine Zeit hatte, jetzt aber wirklich das gefunden hat. Das hat ja ganz, ganz viel mit Psychologie zu tun und das war schon immer so jemand, wo man sich sofort öffnet und einfach sofort Lust hat, der sein ganzes Leben zu erzählen. So war das schon immer, also auch in meinem Freundeskreis. Ich immer so dachte, mein bester Freund erzählt ja gerade Sachen, die hat er mir nie erzählt, obwohl er die erst 5 Minuten kennt, so ungefähr. Und deswegen hat sie, glaube ich, einen total guten Beruf einfach, weil sie wirklich Leuten helfen kann und viel Kraft hat.
Und Sie unterstützen sie auch dabei. Es gab zum Beispiel ein Buch vor ein paar Jahren, weiß nicht, 2017 oder 16, da haben Sie sogar mal einen Song beigesteuert.
Genau, also es gibt 2 Bücher. Das eine heißt, weil du mir so fehlst. Das ist das erste Buch. Das ist ein Trauerbuch für Kinder. Also einfach, wie man spielerisch, schlau, kommunikativ mit Trauer umgeht. Mhm. Da habe ich einen Song zu gemacht und dann das Buch für die Jugendlichen, das kam jetzt so vor einem Jahr, da habe ich dann einen Song mit Prinz Pi gemacht und der Steffi von Silbermond.
Er ist der Mann, der uns 2013 nach seiner Zeit in der Türkei dieses wunderschöne Stück geschrieben hat. Es ist ein Song, der ein Gefühl weckt, das man eigentlich kaum beschreiben kann. Ein bisschen Wehmut, bittersüße Gedanken an Ereignisse oder auch an Beziehungen, aber auch das Wissen darum, dass es gut ist, erwachsen geworden zu sein. Im besten Fall glücklich, auch nach der schönsten Zeit. Gibt es denn eigentlich so einen Song auch bei Ihnen, so einen, der vielleicht Ähnliches auslöst?
Erstmal vielen Dank. Also genau, freue ich mich. Ich habe vor allen Dingen mit der Band The Police habe ich solche Verbindungen.
Oh.
Für die jetzt ein bisschen besser kennen, würde ich aber eigentlich den Song Tea in the Sahara. Das ist so mein Song, mit dem ich ganz, ganz viel verbinde. Ich glaube, der war irgendwie immer schon da und immer wenn ich das höre, dann rieche ich irgendwie immer noch so die Lasagne von meinem Vater, als ich 5 war, weil das, glaube ich, da einfach immer auf dem Plattenspieler lag.
Axel, Sie sind nach wie vor einer der ganz wenigen deutschen Popkünstler, die Stellung beziehen, sowohl in diversen Projekten oder mit der Teilnahme an Benefizkonzerten, beim Wir sind mehr Konzert in Chemnitz zum Beispiel, auch auf dem aktuellen Album Alles ist jetzt im Song Robert De Niro. Hier geht's thematisch um den erstarkenden Rechtsextremismus der letzten Jahre. Wutbürger, Pegida-Demos, falscher Film. Erzählt wird das Ganze ohne erhobenen Zeigefinger. Heute, am Wahlsonntag, zur Landtagswahl in Sachsen und Brandenburg, gibt es etwas, das Sie sich vielleicht wünschen? Immerhin könnte ja der Ausgang der Wahl auch Einfluss auf die Bundespolitik haben.
Ja, also was ich mir wünschen würde, ist, dass natürlich reichlich viele Leute wählen gehen und vor allem demokratisch und menschlich wählen und bunt und empathisch. Ich glaube, es ist eben ganz, ganz wichtig, was diese neue Stärke der rechten Partei, so kann man es ja mal sagen, glaube ich eben immer noch daran, dass das mal abgesehen von den ganzen rassistischen Anwandlungen vor allem eben keine Partei ist, die auf irgendeine Art und Weise regieren kann. Und ich glaube eben immer noch, dass da keinerlei Alternativen und gute Pläne geschaffen werden von denen. Ich glaube, das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig für all die, die jetzt vielleicht gerade jetzt so wählen fahren und das machen wollen. Ich würde es mir wirklich wünschen, dass sich die Leute das nochmal überlegen. Und ansonsten glaube ich immer noch, dass man richtigen Rassisten, richtigen Nazis einfach auch nicht helfen kann. Ich glaube aber, dass es da ganz, ganz viele gibt, die eben natürlich eine Wut in sich haben, die irgendwo eher anders rührt. Ich fand es eben einfach so schrecklich in der letzten Zeit, wie viel das so vermischt wurde und dass daraus dann irgendwie Fremdenhass wird. Und Intoleranz und so ein Hass ist, glaube ich, einfach ein ganz, ganz falscher Weg.
Gut gesprochen, Axel Bosse. Dann wünschen wir, lieber Axel, alles Gute für die Zukunft, auch Ihrer Frau und Ihrer Tochter. Dankeschön für den Besuch, danke für die Einblicke in Ihr Leben, danke fürs Kennenlernen, hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ich danke Ihnen auch. Schönen Tag, danke. Antenne.